Medizin und Gesundheit. Mit Christoph Lepprich.
Schönen Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren. Heute behandeln wir, ebenso wie am vergangenen Donnerstag, die empfohlenen Schutzimpfungen für Kinder. Das Thema birgt reichlich Zündstoff. Das liegt unter anderem daran, dass seriöse und verständliche Informationen, die die Vor- und Nachteile der einzelnen Impfungen gleichzeitig darstellen, kaum zu finden sind. Eingangs nochmal die wichtigsten Fakten. In Österreich sind Immunisierungen gegen 13 Erkrankungen im kostenlosen Kinderimpfkonzept vorgesehen. Dafür fallen 24 Millionen Euro an. 16 bezahlt das zuständige Ministerium. Je 4 Millionen kommen von den Sozialversicherungsträgern und den Ländern. Ein Grundsatz steht über allem. Es werden gesunde Babys geimpft. Das bedeutet, es darf kein Schaden entstehen. Und das ist nicht immer der Fall. Denn fast jede Impfung kann durchaus akzeptable Nebenwirkungen wie Schwellung, Schmerzen und Fieber nach sich ziehen. Und selten, aber doch, gibt es auch ernstere Impfschäden. In den ersten drei Beiträgen informieren wir Sie über Erkrankungsbilder und Immunisierungen. Im vierten über schwere Nebenwirkungen und im fünften gehen wir der Frage nach, ob Impfungen Allergien und Autoimmunerkrankungen begünstigen. Eine Sendung von Nora Kirchschlager und mir.
Pneumokokken.
Pneumokokken sind Bakterien. Es gibt mindestens 80 verschiedene Typen.
Diese Erreger sind vor allem für Kinder unter 5 Jahren und für Personen jenseits der 50 gefährlich.
Pneumokokken können Lungen-, Mittelohr- und eitrige Hirnhautentzündungen verursachen.
Kommt bei Kindern relativ häufig vor, weil das kindliche Immunsystem noch unreif ist und daher eine gesteigerte Empfänglichkeit gegenüber diesen Keimen aufweist. Zusätzlich sind auch noch Kinder sehr häufig Träger dieser Bakterien im Nasenrachenraum. Und wir wissen bis heute nicht genau, warum es dann zu einer Erkrankung kommt in einzelnen Fällen und bei anderen nicht.
So Herwig Kolleritsch, Wiener Facharzt für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin. Laut den Aufzeichnungen der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit gab es 2017 545 Erkrankungsfälle, die mit Komplikationen wie Lungenentzündung, Blutvergiftung sowie Gehirnhaut- und Mittelohrentzündung einhergingen. Darunter befanden sich 28 Kinder. In Österreich ist jener Impfstoff im kostenlosen Programm enthalten, der vor 10 Stämmen schützt.
Wirkungsgrad gegen die im Impfstoff enthaltenen Serotypen, es gibt viele Serotypen, aber das sind die wichtigsten, die im Impfstoff drinnen sind, doch deutlich über 90%.
Das hat einen Vorteil und einen damit einhergehenden Nachteil. Wirkt der Impfstoff gegen bestimmte Stämme besonders gut, werden diese zurückgedrängt. In diese Lücke können aber andere Pneumokokkenstämme vorstoßen, gegen die die Impfung nicht wirkt. Bei der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, gibt es eine Abteilung für Arzneimittelsicherheit. Barbara Tutschek ist praktische Ärztin und leitet die Abteilungen Klinische Begutachtung und Pharmakovigilanz.
Hier haben wir großes Glück, weil wir hier eine Surveillance, eine Überwachung durch die AGES haben, die immer wieder schaut, welche Stämme sind in Österreich unterwegs. Und das wird jährlich und auch zwischenjährlich dem Impfausschuss berichtet, sodass wir immer schön und gut kontrollieren können, entsprechend die Stämme, die unterwegs sind, den Impfstoffen, mit denen wir vor diesen vorbeugen wollen.
In Deutschland gibt es den Verein Ärzte für eine individuelle Impfentscheidung. Der Münchner Kinderarzt Steffen Rabe ist Mitglied und versucht Eltern umfassend über die Pros und Kontras zu den einzelnen Impfungen aufzuklären.
Wir können impfen gegen 13 von 90 Pneumokokken. Wir beobachten aber, dass die geimpften Kinder dann statistisch ein höheres Risiko haben, an den verbleibenden 77 Pneumokokken genauso krank zu werden. Und der Schutz vor dem, um das es eigentlich geht, nämlich davor, krank zu werden, mit einer Lungenentzündung, mit einer Hirnhautentzündung. Dieser Schutz ist, wenn er überhaupt nachweisbar ist, bei der Pneumokokkenimpfung grottenschlecht.
Meningokokken.
Der Erkrankungsverlauf kann von harmlos bis zu tödlich innerhalb von wenigen Stunden variieren.
Die Bakterien können Hirnhautentzündungen auslösen. Gelangen sie ins Blut und vermehren sich schnell, führt das zu einer Sepsis.
Es gibt mindestens 13 verschiedene Stämme. In Österreich sind die Stämme B und C zumeist die Krankheitsverursacher.
Im kostenlosen Impfkonzept steht eine Impfung gegen die Stämme ACWY, und zwar zwischen dem vollendeten 10. und dem vollendeten 13. Lebensjahr zur Verfügung.
Wir sehen momentan etwa 30 bis 40 Fälle pro Jahr in Österreich, vor allem natürlich im frühkindlichen Bereich und vor allem dem Serotyp B zugeordnet.
So der Impfexperte Herwig Kolleritsch. Die Erkrankungen durch Meningokokken und Pneumokokken haben mehrere Gemeinsamkeiten. Beide Bakterien sind bei Gesunden im Nasenrachenbereich zu finden. Unter den Jugendlichen sind etwa 25% Keimträger. Warum es im jeweiligen Fall dann zu einer invasiv verlaufenden Infektion kommt, ist nicht völlig geklärt.
Meningokokken sind wohl selten, aber wenn sie auftreten, sind sie wahre Killer. Es sterben viele dran und die, die überleben, bezahlen die Infektion sehr oft mit gravierenden Folgen. Teilweise mit Gliederamputationen, Zehenamputationen, Arm, Beine, beziehungsweise auch mit Taubheit, mit Erblindung.
Bereits im Verdachtsfall muss die Behandlung so rasch wie nur möglich erfolgen. Geeignet sind Antibiotika aus den Gruppen der Penicilline und Cephalosporine. Die Kinderärztin Daniela Kasparek.
Der Hauptkeim bei uns in Österreich ist B. Wir können gegen B seit circa 4-5 Jahren impfen. Das ist eine ganz neue Impftechnologie, fordert das Immunsystem. Wir haben aber dadurch einen ausgezeichneten Schutz. Was muss man den Eltern sagen? Fieber ist sehr oft möglich und dass die Kinder auch sehr unruhig sind, weil einfach die Impfstelle schmerzt.
Beide Impfungen gegen Meningokokken B und C werden empfohlen, sind aber nicht im kostenlosen Impfprogramm enthalten. Das ist auch in Deutschland der Fall. Dort veröffentlicht die STIKO, die Ständige Impfkommission, regelmäßig ihre Bewertungen. Kurze Zusammenfassung: Die Impfungen gegen Meningokokken B und C sind hochwirksam. Aber die bisherigen Studien geben keine eindeutige Klarheit darüber, wie lange die Schutzwirkung anhält. Außerdem sei nicht geklärt, wie viele Erkrankungsfälle durch andere, nicht in der Impfung enthaltene Meningokokkenstämme verursacht werden.
Mit anderen Worten, die deutschen Experten sind sich nicht sicher, ob eine Impfung aller Kinder unter dem Aspekt einer Kosten-Nutzen-Analyse sinnvoll ist. Erstens sinkende Infektionszahlen. Zweitens unklare Dauer des Impfschutzes. Drittens die Erkrankung ist relativ selten. Statistisch betrachtet kann man durch die Impfung nicht sehr viele Todesfälle verhindern, auch weil eben viele Meningokokkenstämme unterwegs sind. Wir haben also den bemerkenswerten Fall, dass es Immunisierungen gegen zwei potenziell tödliche Erkrankungen gibt, die aber nicht vom Staat berappt werden, weil die Datenlage nicht so klar ist, dass die nötigen Geldmittel guten Gewissens zur Verfügung gestellt werden können.
Masern.
Diese Viren werden beim Husten, Niesen oder Sprechen übertragen und sind sehr ansteckend.
Eine durchgemachte Masernerkrankung hinterlässt lebenslange Immunität.
Es besteht das Risiko von Komplikationen wie Lungen-, Mittelohr- und Gehirnentzündung.
Laut WHO erkrankten 2017 21.000 Personen in der EU an Masern. Es gab 35 Todesfälle. Über die Impfung gegen Masern wird in den Medien wohl am meisten berichtet. Um sie rankt sich auch einer der spektakulärsten Fälle von Fake News in der Medizin. Im Februar 1998 veröffentlichte der englische Arzt Andrew Wakefield im Lancet eine Studie, die er an 12 Kindern durchgeführt hatte. Dazu der Impfexperte Herwig Kollerich,
der über einen Zusammenhang berichtet hat zwischen der Masernimpfung und dem Autismus. Später ist man dann draufgekommen, dass der Herr Wakefield leider ein Gauner war, ist auch dafür verurteilt worden und hat auch die Berufsmöglichkeit in England verloren, denn er hat einfach hier Daten gefaked.
Und zwar hatte Andrew Wakefield finanzielle Unterstützung von Anwälten erhalten, die Eltern autistischer Kinder vertraten. Diese suchten nach einem Grund, um die Impfstoffhersteller zu verklagen. Als diese Zusammenhänge klar wurden, distanzierten sich die 13 Mitautoren von der Studie. Die Masern sind der Prototyp einer Kindererkrankung, bei der eine Risikoabschätzung für die Eltern leicht möglich ist. Welche Komplikationen kann die Erkrankung nach sich ziehen? Welche die Impfung? Die Kinderärztin Daniela Kasparek.
Es ist so, dass auf 1000 Kinder 3 schwer erkranken, wenn sie nicht Masern geimpft sind. Das heißt, eine schwere Lungenentzündung, eine schwere Gehirnhautentzündung. Und man muss wirklich sagen, Masern ist eine schwere Erkrankung. Die Kinder sind wirklich schwer krank. Und ich bin selber noch in meiner Ausbildungszeit mit einem Kind nach Graz geflogen, weil es nicht mehr zu beatmen war. Und dort gab es eine spezielle Beatmung und deswegen sind wir dorthin geflogen.
Da sind Mittelohrentzündungen und Durchfälle noch die leicht beherrschbaren Komplikationen einer Maserninfektion mit dem Wildvirus. Besonders gefürchtet ist die akute Gehirnentzündung, zu der es bei einem von 1000 erkrankten Kindern kommt. Diese endet in 10-20% der Fälle tödlich. Etwa ein Viertel der Kinder tragen bleibende Gehirnschäden davon. Es kann auch nach einer Impfung zu einer Gehirnentzündung kommen. Hier beträgt das Risiko 1 zu 1 Million. Und dann gibt es noch eine weitere, das Gehirn schädigende Spätfolge, die nur nach einer Infektion mit dem Wildvirus auftreten kann. Dazu Barbara Tutschek von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.
Eine weitere gefürchtete Spätkomplikation ist die sogenannte SSPE. Das steht für superkurz sklerosierende Panenzephalitis. Das bedeutet, dass das Virus über viele Jahre im Gehirn bleibt und meistens im Volksschulalter dann auffällt, dass das Kind sich verändert, wesensverändert, es bekommt Krampfanfälle, es vergisst Dinge, es stolpert, es wird botscherter und es verschlechtert sich der Zustand und diese Erkrankung ist immer tödlich, die ist nicht behandelbar.
Folgende relativ häufige Nebenwirkungen werden von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit angeführt. Bis zu 10% der Kinder bekommen Fieber und an der Einstichstelle kommt es zu Schmerz, Schwellung und Rötung.
Ebenfalls häufig sind Gelenksbeschwerden Impfmasern. Das kann natürlich auch auftreten bei etwa 3-5% der Geimpften, die aber in der Regel komplikationslos verlaufen. Den Kindern geht es auch nicht schlecht und die Impfmasern sind auch nicht ansteckend.
Mumps.
Die Viren werden per Tröpfchen oder Schmierinfektion übertragen.
Typisch sind die Hamsterbacken aufgrund der ein- oder beidseitigen Entzündung der Ohrspeicheldrüse.
Bei männlichen Betroffenen Hodenentzündungen und bei allen Erkrankten Gehirn- und Gehirnhautentzündungen möglich.
Mumps ist sicherlich erstens einmal etwas seltener, es ist nicht so kontagiös, aber es ist auch eine Erkrankung, die durchaus Komplikationen haben kann. Vor allem dann, wenn man sie im Adoleszenten- oder Erwachsenenalter bekommt, denn da kann es vor allem bei Männern zu einer Orchitis führen mit nachfolgender Sterilität. Mumps kann auch unter Umständen das Gehör schädigen.
Die Dreifachimpfung Masern, Mumps und Röteln wird ab dem 9. Lebensmonat erstmals verabreicht. Und dann 3 Monate später ein zweites Mal. Die Infektion mit dem Mumpsvirus selbst bietet einen besseren Schutz als die Impfung. Zu diesem Schluss kommt das sicher nicht als impfkritisch zu bezeichnende Robert-Koch-Institut.
Zweifach MMR-geimpfte Personen gelten als bestmöglich, im Sinne von besser ist nicht möglich, geschützt.
Mit anderen Worten, eine Infektion mit Mumps ist trotz Impfung also nicht ausgeschlossen. Röteln.
Die Rötelviren werden ebenfalls durch Tröpfchen oder Schmierinfektion übertragen. Der typische Hautausschlag beginnt im Gesicht und breitet sich dann über den ganzen Körper aus.
Weitere Symptome sind meist leichtes Fieber und Lymphknotenschwellungen.
Wenn Sie Röteln durchmachen, das ist, mein Gott, das ist Schnupfen unangenehmer. Der springende Punkt ist, Schwangere in der Frühschwangerschaft, wenn die Röteln bekommen, hat ihr Kind eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kind nachhaltig geschädigt ist.
So Herwig Kollaritsch. Das Rötelvirus führt beim Embryo zu schweren Missbildungen an Innenohr, Auge, dem Herzen und anderen Organen. Die häufigste Nebenwirkung der Impfung ist eine Gelenksentzündung, die vor allem bei Frauen auftritt. Was die Wirkung dieser Immunisierung betrifft, herrscht ausnahmsweise mal Einigkeit. Der Journalist und Autor des Buches »Gute Impfung, schlechte Impfung« Bert E. Gartner.
Die Rötelnimpfung ist ja die allerwirksamste der Lebendimpfungen, noch wirksamer sogar als die Masernimpfung. Es ist kein Weg zurück denkbar bei Masern, Mumps, Röteln. Also es ist unvorstellbar, mit diesen Impfungen jetzt aufzuhören, weil eben auch die geimpften Mütter auch viel weniger Nestschutz weitergeben an ihre Babys. Deswegen die Kinder auch schon früher im ersten Lebensjahr empfänglich sind. Hier eben das Risiko auftreten kann, dass eben schon Kinder mit 6-7 Monaten erkranken. Und die haben auch ein höheres Risiko, weil sie eben noch kein so stabiles, gut ausgebildetes Immunsystem haben.
Der Kinderarzt Steffen Rabe gibt noch zu bedenken, dass eine Mumpserkrankung bei Mädchen selten schwere Nebenwirkungen verursacht. Dasselbe gilt für die Röteln und die Buben. Also eigentlich müsste man ja nicht unbedingt. Im folgenden Beitrag behandeln wir noch 4 weitere Impfungen. Zuerst die gegen humane Papillomaviren. Diese ist ebenfalls im kostenlosen Kinderimpfprogramm enthalten und soll Mädchen und Buben in 2 Dosen verabreicht werden, bevor sie sexuell aktiv werden. Denn die Erreger werden durch engen körperlichen Kontakt übertragen. Die Impfungen gegen Influenza, FSME und Windpocken sind empfohlen, müssen aber selbst bezahlt werden.
Humane Papillomaviren.
Es gibt weit über 100 verschiedene Arten von humanen Papillomaviren. Einige verursachen die überaus lästigen Feigwarzen im Genitalbereich. Andere werden in ursächlichen Zusammenhang mit Gebärmutterhalskrebs und weiteren Karzinomen gebracht.
Etwa 2/3 der Erwachsenen haben bereits eine Infektion mit HPV hinter sich. In den meisten Fällen gibt es keine Symptome und innerhalb eines Jahres heilt die Erkrankung folgenlos aus. Es gibt aber auch die chronischen Verläufe.
HPV ist wahrscheinlich die größte Errungenschaft der letzten 20 Jahre am Impfsektor. Es ist die erste Möglichkeit, direkt eine Krebsart zu bekämpfen und ich traue mich heute sogar zu sagen, über längere Frist zu eliminieren. Weil wir wissen heute, dass das Zervixkarzinom, also das Gebärmutterhalskarzinom der Frau, praktisch zu 100% mit HPV-Viren assoziiert ist.
Nicht alle Experten sehen die HPV-Impfung so ausnahmslos positiv wie Herwig Kollerich. Seitdem diese Immunisierung auf den Markt gekommen ist, gibt es immer wieder Kritik an der Aussage, dass damit Gebärmutterhalskrebs verhindert werden kann. Bisher ist nur belegt, dass die Impfung die Anzahl der Vorstufen dieser Krebserkrankung verringert. Diese können sich aber auch von selbst zurückbilden. Es ist wahrscheinlich, dass es zu weniger Krebserkrankungen kommen wird. Beweisen kann man das aber erst in 3 oder 4 Jahrzehnten. Als die HPV-Impfung eingeführt wurde, gab es Immunisierungen gegen 2 HP-Virustypen. Es folgte eine 4-stämmige und mittlerweile gibt es auch eine 9-stämmige Impfung. Barbara Tutschek.
Diese Impfungen schützen auch gegen Feigwarzen oder Kondylome. Und da hat man schon gesehen, wie ausgezeichnet dieser Schutz ist. Da gibt es Daten aus Australien und von anderen Ländern, die zeigen, dass die Geimpften wirklich zu einer drastischen Reduktion dieser übertragbaren Geschlechtskrankheit führen. Die Impfung wird sehr gut vertragen. Bis 15 Jahre reichen 2 Dosen. Ab 15 Jahre benötigt man 3 Dosen.
Varicella Zoster-Viren.
Eine Infektion mit Varicella Zoster-Viren wird auch Windpocken oder Feuchtblattern genannt.
Die durch Tröpfchen- und Schmierinfektion übertragenen Viren sind äußerst ansteckend.
Der typische bläschenförmige Ausschlag juckt unangenehm und das Fieber kann bis zu 40 Grad ansteigen.
Es kann zu Komplikationen wie Mittelohr, Lungen, Gehirn und Gehirnhautentzündung kommen.
Bei Kindern verläuft eine Windpockenerkrankung in der Regel unproblematisch. In Einzelfällen hat die Kinderärztin Daniela Kasperek Infektionen der Bläschen und eine Beteiligung des Kleinhirns mit vorübergehenden Gangstörungen beobachtet. Schwere Komplikationen treten aber meist nur bei Erwachsenen auf, so Herwig Kollerich.
Und noch ein Problem haben wir mit Schwangeren. Auch hier kann Varicella-Infektion in der Frühschwangerschaft tatsächlich zu fetalen Schädigungen führen. Und in der Spätschwangerschaft und vor allem um den Geburtstermin herum kann es zu extrem schweren Erkrankungen des Neugeborenen führen.
Den Impfstoff gegen Varizellen gibt es bereits seit den 1970er Jahren. Er ist nicht kostenfrei.
Die Impfung ist eine Lebendimpfung und wird in Österreich zu Beginn des 2. Lebensjahres empfohlen. Man braucht hier 2 Dosen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte die erste nicht angeschlagen haben.
Die 2. Impfung sollte mindestens 4 Wochen nach der ersten verabreicht werden. Spätestens aber vor dem Eintritt in eine Gemeinschaftseinrichtung wie dem Kindergarten. Durch unsere beiden Sendungen zieht es sich wie ein roter Faden. Beim Impfen ist man sich auch unter Experten alles andere als einig. Der Wissenschaftsjournalist Bert Egartner zum Beispiel hält von der Windpockenimpfung gar nichts.
Weil Infekte eben sehr wohl eine wichtige Aufgabe haben, wie man weiß aus vielen Studien, dass eben Kinder, die auch ein reichhaltiges Mikrobiom haben, viele Infekte haben, viel weniger Probleme dann später haben mit Asthma, Allergien, Autoimmunerkrankungen, dass es hier eben einen ganz wichtigen Einfluss auf das Immunsystem hat.
Eine Studie, die diese These untermauert, wurde 2010 in den USA publiziert. Laut den Autoren erkranken Kinder, die eine Windpockenerkrankung durchgemacht haben, seltener an Neurodermitis als ihre geimpften Altersgenossen. Tritt die Erkrankung dennoch auf, dann in einem höheren Lebensalter und in geringerer Ausprägung. FSME, die Frühsommer-Meningoenzephalitis.
Die Erreger sind Flaviviren. Sie werden durch den Biss des sogenannten Holzbox übertragen.
Kommt es zu einem Befall des Gehirns, kann dies zu bleibenden Schäden und selten auch zum Tod führen.
Empfohlen ist es ab dem 1. Lebensjahr und impfen sollte man ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder mobil sind. Und die Kinder vertragen das sehr gut und die Zeckenimpfung ist eine, die am besten angenommen wird. Ich nehme an, wegen der guten Werbung seit Jahrzehnten.
Der Impfstoff gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine österreichische Erfindung. 1976 begann dessen industrielle Produktion durch die Firma Immuno AG in Orth an der Donau. Stand November 2018 gab es in Österreich über 120 Erkrankungsfälle und 5 FSME-Tote.
Das mag mit dem Klima zusammenhängen, mit den verstärkten Outdoor-Activities der Leute und so weiter. Tatsache ist, es wird auch immer wieder herumgebastelt an den Impfabständen, ob das jetzt sinnvoll ist alle 5 Jahre oder ob man länger machen kann und so weiter. Das führt ein bisschen zur Verunsicherung und die Leute denken sich, ist eh nicht notwendig, wenn ich mich impfen lasse, wird schon nichts passieren, die schöne österreichische fatalistische Einstellung. Tatsache ist, wenn man geimpft ist gegen FSME, ist die Impfung unglaublich effizient. Dazu gibt es hervorragende Untersuchungen, die zeigen, die Feldeffektivität bei vollständiger FSME-Impfung liegt über 99% sogar. Und selbst wenn sie nur angeimpft sind, sind sie schon über 90% geschützt.
Der Münchner Kinderarzt Steffen Rabe hält diese Immunisierung für unnötig. Seiner Meinung nach würde übertriebene Angst vor der Krankheit geschürt. Denn diese sei bei Kindern zum einen sehr selten.
Und vor allen Dingen Komplikationen oder gar bleibende Schäden bei FSME-Fällen von Kindern sind solche Raritäten, dass sie jeden einzelnen Fall in der Weltliteratur veröffentlichen können.
Influenza.
Diese Viren werden, wie allgemein bekannt, durch Tröpfcheninfektion übertragen.
Die in Österreich zugelassenen Impfstoffe enthalten 3 oder 4 von der WHO und der Europäischen Arzneimittelagentur empfohlene Influenza-Virusstämme. Immer 2 verschiedene A- und 1 oder 2 unterschiedliche B-Typen.
Im Winter 2017-2018 begann die Influenza-Welle in der ersten Jännerwoche 2018 und dauerte bis Ende März an. Anfang Februar, am Höhepunkt, hatten etwa 144.000 Menschen gleichzeitig die Grippe.
Es gibt diese Risikogruppen, also vor allem die älteren Leute, auch die chronisch Kranken, aber auch die Kinder ab 6 Monaten ist es empfohlen, weil wenn die Kinder erkranken sie ziemlich massiv und man kann eigentlich nur Fieber senken und vielleicht einer bakteriellen Besiedelung mit Antibiotikum behandeln, wenn überhaupt. Aber sonst gibt es nicht wirklich eine Therapie. Und was auch noch wichtig ist, dass die Kinder eigentlich das Pool sind, die es dann auf die Großeltern übertragen und die Eltern. Also da geht es sehr um soziales Verhalten auch, muss man sagen. Ja.
Der österreichische Impfplan sieht die erste Impfung im 6. Lebensmonat vor. Die 2. 4 Wochen später.
Influenza ist sicher von allen Impfungen, die wir haben, im Moment die am schlechtesten wirksame. Der Haken ist eigentlich ein ganz einfacher. Die Weltgesundheitsorganisation legt zumeist völlig richtig fest, welche Stämme zirkulieren werden und gibt der Industrie im Februar diese Stämme, um Impfstoffe zu produzieren. In der Zeit aber zwischen der Abgabe der Stämme an die Industrie und dem Verimpfen der Impfung im Oktober, November vergeht also ungefähr die Zeit einer Schwangerschaft. Es gibt kein anderes Virus, das so schlampig ist beim Ablesen seiner Erbinformation wie das Influenza-Virus. Es kommt praktisch nie dasselbe heraus bei jeder Generation, als was vorher war. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das, was dann im Oktober, November zirkuliert oder ein bisschen später, dass es nicht mehr übereinstimmt antigenetisch mit dem, was im Februar verteilt wurde, sozusagen an die Firmen, ist halt relativ hoch.
Ich hätte vorgestern eine super schnell wirksame Impfung gegen Schnupfenviren dringend benötigt. Daher meine etwas belegte Stimme. Eigenschaften des Erregers, Art der Impfung, Schutzdauer, andere Stämme, die plötzlich in Erscheinung treten und so weiter. Die Sache mit dem Impfen ist mehr eine Wissenschaft als eine Frage der Überzeugung. Es ist völlig klar, jene Ärzte, die impfen, versuchen die positiven Aspekte zu betonen. Außerdem geht es ihnen ja auch um den Schutz jener Personengruppen, die nicht geimpft werden können. Vom sogenannten Herdenschutz profitieren Menschen mit immunsupprimierenden Behandlungen, Cortisontherapien, anderen erworbenen oder angeborenen Immunschwächen und so weiter. Immunschwächen spielen auch bei der Debatte über schwere Impfzwischenfälle eine wichtige Rolle. Wobei der Satz gilt, nach der Impfung bedeutet nicht zwangsläufig durch die Impfung.
Es ist hier immer schwierig, solche Dinge dann auch ursächlich festzumachen. Also welche Nebenwirkungen eine Impfung hat, speziell wenn das Nebenwirkungen sind, die sich erst über Monate entwickeln.
So der Journalist Bert E. Gartner. Ende 2009 warnte die WHO vor einer weltweiten Ausbreitung der sogenannten Schweinegrippe. Viele Staaten deckten sich mit Impfstoffen ein. In Skandinavien wurde Pandemrix eingesetzt.
Bei der letzten Schweinegrippe hat man herausgefunden, dass ein Impfstoff, Pandemrix, der meistverwendete in Europa, dass der Narkolepsie ausgelöst hat bei mehreren hunderten Kindern in Finnland und Schweden. In Österreich wurde es ja relativ wenig verwendet, dieser Impfstoff, aber in Deutschland konnte man es gar nicht nachprüfen, weil es eben kein Impfregister gibt. Also solche Dinge sind auch immer sehr schwer, überhaupt wissenschaftlich festzumachen.
Das Hauptsymptom der Narkolepsie ist eine übermäßige Tagesmüdigkeit. Die Betroffenen schlafen immer wieder ein. Jahre später wurde der Zusammenhang mit der Impfung gegen Schweinegrippe belegt. Durch die Impfung mit Pandemrix werden Antikörper gegen das Schweinegrippevirus gebildet. Diese Antikörper attackieren aufgrund einer fatalen Ähnlichkeit nun aber auch eine bestimmte Struktur im Schlaf-Wach-Zentrum des Gehirns. Die Folge ist eben die Narkolepsie. In Österreich wurde 2009-2010 übrigens nicht Pandemrix, sondern Zelvapan verimpft. Zu den Nebenwirkungen von Impfungen die Erfahrungswerte der Kinderärztin Daniela Kasparek.
Fieber, Schreien, Durchfall, Unruhe, das sind eigentlich die Komplikationen, die wir sehen und erleben. Und schwere Impfschäden kenne ich eigentlich keinen. Es war einmal in einer Schule in Kärnten vor 10 Jahren. Nach einer Hepatitis B-Impfung hat jemand eine Entzündung des Sehnervens gehabt, was aber mit der Lagerung der Impfung zusammenhing und wo man dann drauf gekommen ist, dass das damit in keinen Zusammenhang steht.
Es gibt in Österreich ein Impfschadenregister. Auf Anfrage erhielten wir vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz folgende Angaben.
In den vergangenen 10 Jahren wurden 13 Impfschäden anerkannt. Diese betrafen die Impfungen gegen Kinderlähmung, Hepatitis B, gegen den 6-fach-Impfstoff und die nicht mehr im Programm befindlichen Pocken- und TBC-Impfungen. Todesfälle wurden nicht verzeichnet.
Schwere Nebenwirkungen, so Steffen Rabe, sind so selten, dass viele Kinderärzte niemals damit konfrontiert werden. Dennoch gibt es sie.
Es gibt zahlreiche Einzelfälle, gut dokumentiert und in der internationalen Literatur veröffentlicht, von Fällen, wo in ganz engem zeitlichen Zusammenhang mit der HPV-Impfung erstmalig schwere und schwerste auch neurologische Erkrankungen oder autoimmunologische Erkrankungen bei jungen Frauen aufgetreten sind. Das kann die Multiple Sklerose sein, das kann, wie jetzt Ende des Jahres veröffentlicht, ein Fall einer Myasthenia gravis, also einer schwersten autoimmunologisch bedingten Muskelerkrankung sein. Diese Fälle sind immer und immer wieder auch in international sehr renommierten Journalen veröffentlicht worden.
Lebendimpfstoffe, beispielsweise gegen Masern, Mumps und Röteln, verursachen eine bessere Immunität als Totimpfstoffe. Sie führen im Durchschnitt aber auch zu mehr Nebenwirkungen und stellen für Kinder mit angeborener Immunschwäche eine Gefahr dar.
Die meisten Kinder mit einem angeborenen Immundefekt entdecken wir erst letztendlich im 2. Lebensjahr. Und wenn wir dann, wie zum Beispiel die Deutsche Ständige Impfkommission, schon Ende des 1. Lebensjahres beginnen mit Lebendimpfungen zu impfen, dann haben wir immer wieder das Problem, dass wir Kinder dann impfen, die wir rückblickend nie hätten impfen dürfen. Weil für diese Kinder die abgeschwächten Impfviren lebensgefährliche Erkrankungen auslösen können.
Diese angeborenen kindlichen Immunschwächen sind zum Glück sehr selten, so Steffen Rabe weiter. In den Informationsgesprächen mit den Eltern informiert er umfassend, auch über seltene Nebenwirkungen und fatale Impfschäden.
Ich sage den Eltern in meinen Impfberatungen immer, dass sie letztendlich jedem misstrauen sollen, der ihnen weismachen will, dass das Thema Impfen doch eigentlich ganz einfach wäre, weil doch Impfungen entweder etwas ganz Wunderbares und zweifellos Wichtiges wären oder etwas ganz Schreckliches und Teufelszeug. Jeder, der dieses hochkomplizierte Thema in dieser Art und Weise vereinfacht, beweist damit nur entweder, dass er die Komplexität nicht verstanden hat, oder dass er die Eltern, die er berät, manipulieren wird.
Den von Steffen Rabe erwähnten Impfzwischenfall finden Sie auf unserer Homepage. Wir haben selten über ein Thema berichtet, bei dem es derart viele unterschiedliche Informationen gibt. Für praktisch jeden Standpunkt gibt es eine Studie, die diesen belegt. Es ist für Laien eigentlich unmöglich, sich durch diesen Wust von teilweise widersprüchlichen Aussagen durchzuarbeiten. Die meisten Diskussionen würden sich erübrigen, gäbe es ein Impfregister. Denn dann könnte man die Häufigkeit allfälliger Nebenwirkungen überprüfen und durch regelmäßige Nachuntersuchungen endlich feststellen, ob geimpfte Personen gesundheitliche Vor- oder Nachteile haben und ob sie häufiger Allergien oder Autoimmunerkrankungen entwickeln. Das ist ja eines der am leidenschaftlichsten diskutierten Themen. Und es wird Sie kaum erwundern, auch dazu gibt es kontroverse Meinungen.
Am häufigsten und bereits seit über 80 Jahren kommen zur Wirkverstärkung des jeweiligen Impfstoffes Aluminiumsalze zur Anwendung. Genauer gesagt Aluminiumhydroxid und Aluminiumphosphat. Ob diese Verbindungen harmlos sind oder aber dem menschlichen Körper schaden können, wird unter Impfexperten recht unterschiedlich gesehen. Barbara Tutschek von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.
Die Maximaldosis ist mit 1,25 Milligramm pro Dosis laut dem europäischen Arzneibuch limitiert. Und tatsächlich ist wesentlich weniger in den Impfstoffen, die wir zur Verfügung haben, drinnen. Und sämtliche Inhaltsstoffe werden strengstens geregelt über das europäische Arzneibuch, das im Übrigen Gesetzescharakter hat. Und ob diese Regeln eingehalten werden, ob diese Substanzen entsprechen oder nicht, kontrollieren wir von der Arzneimittelbehörde.
Aluminium komme auch in Trinkwasser und Nahrung vor, so Barbara Tutschek weiter. Da sei der Beitrag von Impfungen vergleichsweise gering und deshalb unbedenklich. Anders sieht dies die Allergologin Erika Jensen-Jarolim von der MedUni Wien.
Viele der Impfstoffe sind ja gar nicht schuld an den Nebenwirkungen, sondern es sind sehr oft die Adjuvantien, die beigesetzt werden, die Hilfsstoffe, die da eine Rolle spielen können. Da müsste die Industrie nachziehen und auf bessere Adjuvantien, Hilfsstoffe übergehen, von denen es heute schon ganz, ganz viele gibt und die bestens verträglich sind. Da hat man sich die guten Eigenschaften von Erregern abgeschaut, beispielsweise von Bakterien, die enthalten an der Oberfläche so Lipopolysaccharide und die sind sehr stark immunogen und besonders unter Komponenten davon. Andere moderne Varianten sind virusartige Partikel, virus-like Particles, die sind jetzt nicht mehr infektiös, haben aber so eine gleiche Antigenität und machen eine gleich starke Immunantwort wie das Virus selbst, aber vollkommen ohne Risiko. Und darauf kann man dann den Impfstoff koppeln.
Auch der österreichische Buchautor Bert Egartner hat sich in seinem aktuellen Buch »Gute Impfung, schlechte Impfung« mit dem Thema Adjuvantien auseinandergesetzt. Von vielen Kinderärztinnen und Kinderärzten hat er erfahren, dass der Wunsch nach Alternativen zu Aluminium groß ist.
Es gibt allerdings von Seiten der Behörden hier keinerlei Druck auf die Hersteller, um so etwas einmal durchzusetzen. Und so eine Impfung ohne Aluminium auf den Markt zu bringen, wäre eben teuer. Und die Hersteller warten eben, solange es keinen Druck gibt, bewegen sie sich nicht.
Der deutsche Kinderarzt Steffen Rabe schlägt in eine ähnliche Kerbe.
Wir setzen eben Substanzen zu, von denen wir wissen, dass sie bestimmte Reaktionen im Immunsystem hervorrufen, die wir gerne hätten, nämlich zum Beispiel eine Antikörperbildung bei Wundstarrkrampf und Diphtherie, aber natürlich überhaupt nicht ahnen, was sie darüber hinaus noch alles machen im Immunsystem des Kindes.
Immer mehr Daten sprechen dafür, dass das Adjuvans Aluminiumhydroxid das Risiko für das Auftreten von Allergien erhöht. Und es bestehen auch Hinweise darauf, dass damit Autoimmunerkrankungen gefördert werden. Erika Jensen-Jarolim.
Da hat sich besonders der Yehuda Schönfeld, der Papst der Autoimmunität, jahrelang damit beschäftigt, dieses ASIA-Syndrom zu definieren. Das ist ein Autoimmunsyndrom, das durch Adjuvantien ausgelöst wird. Das kann sehr unklar sein. Es beginnt da eben so mit Gelenksbeschwerden, kann alle möglichen Facetten annehmen.
Yehuda Schönfeld ist ein israelischer Arzt und Immunologe. Die Studie The Autoimmune Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants, kurz ASIA, wurde 2017 veröffentlicht. Das ASIA-Syndrom umfasst eine Reihe verschiedener Autoimmunerkrankungen, darunter die chronische rheumatoide Arthritis und das chronische Erschöpfungssyndrom.
Nach zwei Sendungen Zeit für ein kurzes Resümee. Unaufgeregt betrachtet. Das Risiko, dass ein Kind mit einer seltenen genetisch bedingten gefährlichen Erkrankung zur Welt kommt, liegt bei 1 zu 100.000. Die Wahrscheinlichkeit einer schweren Impfnebenwirkung ist da geringer. Außerdem ist klar, die sprichwörtlich Hunderten von Leichen vergraben in den Kellern der Kinderarztpraxen und Impfinstitute sind natürlich Unsinn. Ebenso richtig ist, es ist schwierig, Impfexperten zu finden, die über alle Pros und Kontras von Kinderschutzimpfungen informieren. Bei dem Verein Ärzte für eine individuelle Impfentscheidung sind auch etliche österreichische Mediziner dabei. Die Namen und Erreichbarkeiten finden Sie auf unserer Website, ebenso wie wichtige Links, Buchtipps und so weiter. Damit verabschieden sich Nora Kirchschlager und Christoph Lepprich.